Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Wie üblich beginne ich mit der kurzen Wiederholung von unserem Stoff Physikalische Chemie 1 für Life Science. Kapitel ist Nummer 16, Schwingungsspektroskopie. Und ich hatte in der Überschrift schon den Begriff Übergangsdipolmoment untergebracht, was Ihnen an der Stelle nochmal signalisieren soll. Das scheint sich da um was Wichtiges zu handeln. Wir haben besprochen, was passieren muss, damit es einen Übergang zwischen zwei Energieniveaus gibt. Und dafür müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Die erste Bedingung wäre, dass das Ausgangsniveau populiert ist. Das können Sie über die Boltzmann-Statistik im thermischen Gleichgewicht abfragen. Und da hatten wir zum Beispiel bei den Schwingungsniveaus gesehen, für normale Moleküle mit normaler Umgebungstemperatur, dass ausschließlich der Grundzustand populiert ist. Also Bedingung 1, Ausgangszustand muss populiert sein. Bedingung 2 ist, wenn Sie Absorption erzielen wollen, dann müssen Sie Photonen anbieten, die die richtige Energie zur Verfügung stellen. Und die Photonenergie H mal μ muss eben ziemlich genau die Energiedifferenz zwischen dem Ausgangsniveau und dem Endniveau treffen. Und die dritte Bedingung ist, das Übergangsdipolmoment für Ausgangs- und Endzustand muss ungleich Null sein. Das Übergangsdipolmoment hatte ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben. μ mit dem Index x. Das x steht dafür, dass wir das elektrische Feld, was hier wirken soll, in x-Richtung anlegen. Und dann ist der Ausgangszustand, wahrscheinlich habe ich hier die Reihenfolge vertauscht, der Ausgangszustand sollte eigentlich m sein und der Endzustand n. Und dann sehen Sie hier dieses Übergangsdipolmoment formuliert. Das ist eine quantenmechanische Größe. Wir integrieren über Psi m Stern Entschuldigung, hier steht das elektrische Dipolmoment und dann Psi n dx. Und für den Fall der Schwingungsspektroskopie hatten wir schon gesagt, der Ausgangszustand muss immer n gleich 0 entsprechen. Deswegen haben wir hier μ x 0 m, weil der Ausgangszustand 0 ist. Und dann hatten wir diese Gleichung rausbekommen. Sie sehen schon, ich habe hier was farblich markiert, dieses e hoch minus Alpha x Quadrat, nicht weil es so unglaublich wichtig sei, sondern deswegen, weil ich das beim letzten Mal einfach vergessen habe. Also wenn Sie sozusagen blind meinen Tafelaufschrieb mitgeschrieben haben, sollten Sie jetzt einen Fehler in dem Aufschrieb finden und könnten den korrigieren, indem Sie ein e hoch minus Alpha x Quadrat einführen. Wie komme ich überhaupt auf diese beiden Zeilen? Erstmal, warum sind es zwei Zeilen hier? Weil ich eine Taylor-Reihenentwicklung für das μx mache und das zerlege in μ0x und x mal dμx nach dx. Und dann setzen wir die Wellenfunktion für den harmonischen Oszillator ein, nämlich einmal die Wellenfunktion 0 und einmal die Wellenfunktion m. Und dann hatten Sie gesehen, dass das erste Integral aufgrund der Orthogonalität der Eigenfunktionen von quantenmechanischen Operatoren zu 0 wird. Und deswegen blieb hier nur noch diese zweite Zeile übrig. Und wie gesagt, wenn Sie Übergänge beobachten wollen, dann muss diese zweite Zeile ungleich 0 sein. Und eine wichtige Bedingung dafür ist, dass dμx nach dx, das dynamische Dipolmoment, ungleich 0 ist, ansonsten sehen wir keinen Übergang. Und dazu würde ich Ihnen gerne nochmal dieses Bild hier einblenden, was schon mal nicht so gut geklappt hat. Dieses hier, da geht es um die die Schwingungsnormalmoden von CO2. Und da sehen Sie, haben wir eine Biegeschwingung in der Tafelebene, eine Biegeschwingung aus der Tafelebene heraus, eine symmetrische Streckschwingung und eine antisymmetrische Streckschwingung. Und wenn man sich das Spektrum, das Infrarotabsorptionsspektrum von CO2 dazu anguckt, dann sieht man eben, wir haben nur zwei Absorptionsbanden. Die eine Absorptionsbande ist von den Biegeschwingungen, die sind energetisch entartet, deswegen tauchen beide Biegeschwingungen bei der gleichen Frequenz auf. Und Sie sehen, die antisymmetrische Streckschwingung wird hier zu einer Bande führen, aber nicht die symmetrische Streckschwingung. Der Grund ist, dass das dynamische Dipolmoment d mu x nach dx für die symmetrische Streckschwingung gleich 0 ist, deswegen der Übergang nicht stattfindet und dass Sie deswegen keine Absorption sehen. Da haben Sie gleich eine Frage dazu, sehr gerne. Man müsste die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung lösen, kriegt dann Koeffizienten für eine, oder man bekommt dann eine zeitabhängige Wellenfunktion mit Koeffizienten für den angeregten Zustand und den Grundzustand. Und man sieht, wenn man die Energie nicht gut trifft, dann wird der angeregte Zustand nicht sehr effizient populiert. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, wir haben auch noch eine Energie-Zeit-Unschärfe. Das heißt, Sie würden auch erwarten, dass die Zustände nicht genau in der Energie definiert sind, sondern dass sie da eine gewisse Variabilität haben. Und es wird noch komplizierter. Sie müssten nämlich berücksichtigen, dass Sie mit der Anregung nicht nur die Schwingungsniveaus von n gleich 0 nach n gleich 1 anregen, sondern gleichzeitig auch noch Rotationsniveaus. Und je nachdem, welche Rotationsniveaus Sie mit der Absorption des Photons anregen, kriegen Sie auch nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Energie. Und das führt dazu, dass Sie hier keinen deltaförmigen Peak haben, sondern so eine, im einfachsten Fall vielleicht eine Gauss-Kurve. Aber sagen wir mal, auf der gesamten Skala ist das eben eine einzelne, diskrete Linie und nicht irgendwie ein kompliziertes Spektrum. Okay, wichtig war mir an dieser Stelle, wenn d mu x nach dx gleich 0 ist, so wie hier, dann sehen Sie hier keine Absorption. Dann wollte ich gerne anhand dieser Gleichung hier noch was zu Auswahlregeln sagen, denn ich predige ja sozusagen seit Wochen schon, dass wir in der Schwingungsspektroskopie die Auswahlregel Delta N von plus oder minus 1 haben, also keinen Übergang sehen von zum Beispiel n gleich 0 nach n gleich 8 oder sowas. Und das können wir hier auch sehen. Ich würde Ihnen ohne Rechnung einfach weiter behaupten, dass Delta n gleich plus minus 1 sein soll. Ich würde Ihnen aber in dieser Formel hier gerne zeigen, dass Sie zum Beispiel sehen, dass der Übergang von n gleich 0 nach n gleich 2 nicht möglich ist. Und zwar über ein einfaches mathematisches Argument, über die Symmetrie der Funktion. Nochmal ganz kurz, wenn Sie eine gerade Funktion haben, dann bedeutet es, dass deren Funktionswert an der Stelle x gleich dem Funktionswert an der Stelle minus x ist. Einfaches Beispiel wäre zum Beispiel die Funktion f von x ist gleich x². Da spielt es keine Rolle, ob Sie x oder minus x einsetzen, Sie haben eine symmetrische Funktion. Wenn Sie über diese Funktion integrieren, von minus unendlich bis plus unendlich, kommt da der Wert raus, in dem Fall zum Beispiel die Fläche unter der Parabel. Wenn Sie allerdings eine ungerade Funktion haben, die einfachste Funktion, die einem ungerade einfällt, wäre f von x ist gleich x, dann sehen Sie, dass Sie zum Beispiel an der Stelle 3 den Funktionswert 3 haben, aber an der Stelle minus 3 den Funktionswert minus 3. Und das wäre eine ungerade Funktion. Und wenn Sie über eine ungerade Funktion von minus unendlich bis plus unendlich integrieren, dann kommt 0 raus, weil die Flächen mit positiven und negativen Vorzeichen sich wegheben. Ich zeichne dieses Argument gerade eben nochmal an. Also als Beispiel die gerade Funktion f von x ist x². Dann wäre das Integral die Fläche unter der Kurve. Ein endlicher Wert für eine gerade Funktion. Für eine ungerade Funktion, zum Beispiel f von x ist gleich x, sowas hier, dann sehen Sie, haben Sie bei einer Integration von minus unendlich bis plus unendlich diese negative Fläche hier kompensiert mit dieser positiven Fläche hier und das Ergebnis des Integrals von minus unendlich bis plus unendlich für eine ungerade Funktion ist 0. Und jetzt muss man argumentieren, was haben wir hier für Funktionen? E hoch minus Alpha x Quadrat ist eine gerade Funktion. X ist eine ungerade Funktion. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, was ich Ihnen aber verrate und ich hoffe, Sie nehmen es mir ab, ist, dass das Hermitische Polynom n-ter Ordnung gerade ist für n gerade und ungerade für n ungerade. Das heißt, H0 ist gerade. Jetzt müssen wir zusammenzählen. Wir haben eine gerade Funktion multipliziert mit einer geraden Funktion. Gibt eine gerade Funktion, multipliziert mit einer ungeraden Funktion, gibt eine ungerade Funktion. Und jetzt kommt es darauf an, wenn hm gerade ist, dann ist der gesamte Integrand ungerade und wir würden als Ergebnis des Integrals 0 herausbekommen. Und daran erkennen Sie, dass m nicht gerade sein darf für einen Übergang. Und daran erkennen Sie, dass der Übergang zum Beispiel von 0 nach 2 oder von 0 nach 4 oder von 0 nach 6 nicht möglich ist, weil dann das Übergangsdipolmoment 0 wird. Was ich Ihnen jetzt nicht gezeigt habe, ist, dass der Übergang nur von 0 nach 1 möglich ist. Dazu müsste man dieses Integral genauer analysieren, da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Aber ich glaube, Sie haben schon so ungefähr gesehen, wie man quantenmechanisch solche Auswahlregeln ausrechnen kann. Gut, damit hätte ich aus meiner Sicht das Wichtigste zur Schwingungsspektroskopie und Übergangsdipolmoment gesagt. Was haben Sie noch für Fragen? Kapitel 17. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich in meinem Inhaltsverzeichnis hier als Titel gewählt habe. Jetzt würde ich mich eigentlich entscheiden wollen für entweder elektronische Spektroskopie oder Fluoreszenzspektroskopie. Ich entscheide mich für elektronische Spektroskopie. Da gibt es eine Frage, ja. Okay, ich habe harsche Kritik einstecken müssen, dass ich immer vergesse, für den Stream die Frage zu wiederholen. Deswegen mache ich das diesmal wenigstens. Die Frage war, wie war das nochmal mit der Argumentation gerade, ungerade Funktion im Integranten dieses Integrals? Und ich komme auch mal durcheinander. Also passen Sie bitte auf, dass ich alles richtig mache. Das Integral ist dann gleich 0, wenn der Integrant ungerade ist. Das ist das Beispiel, was Sie hier gesehen hatten. Wenn der Integrant ungerade ist, ist das Integral 0. E hoch minus Alpha x Quadrat ist gerade, h0 ist gerade, x ist ungerade. Das heißt, dieser hintere Teil insgesamt ist ungerade. Also bis zu diesem x hier, oder von x bis e hoch minus Alpha x, das ist ungerade. Wenn ich jetzt diese ungerade Funktion mit zum Beispiel h2 multipliziere, h2 wäre gerade, dann wäre der ganze Integrand ungerade und dann wäre das Integral gleich 0. Und wenn das Integral gleich 0 wäre, dann wäre das Übergangsdipolmoment gleich 0 und dann findet kein Übergang statt. Und damit ist gezeigt, dass der Übergang von 0 nach m gleich 2 nicht stattfinden kann. Und auch nicht nach m gleich 4, 6, 8, 10 und so weiter. Beantwortet das die Frage? Okay. Ich bereite mich gerade vor auf so eine Verteidigung von einem Forschungsantrag in einem EU-Förderprogramm, wo man von den Gutachtern Fragen bekommt. Und da ist eine der wichtigen Regeln, die ich jetzt gelernt habe, wenn ein Gutachter eine Frage stellt, also Sie werden sozusagen der Gutachter, und man gibt dann eine Antwort, dann muss man immer fragen, beantwortet das Ihre Frage? Und wenn er dann nichts mehr sagt, dann darf er keine Kritik mehr üben. Also so jedenfalls der Plan für diese Verteidigung. Jetzt elektronische Spektroskopie. Wie die Überschrift suggeriert, ist elektronische Spektroskopie die Spektroskopie, bei der Sie elektronische Zustände Ihrem Molekül ändern wollen. Das bedeutet, Sie haben zum Beispiel ein besetztes Molekülorbital, was Sie vielleicht Homo nennen würden, wenn Sie das Höchste nehmen, und regen daraus ein Elektron in das niedrigste unbesetzte Molekülorbital an. Wir hatten irgendwann mal schon diskutiert, dass die Anregungsenergie, die Sie dazu brauchen, üblicherweise so im UV-Wiss-Bereich liegt. Das heißt, elektronische Spektroskopie betreiben Sie, indem Sie als Anregungswellenlänge entweder elektromagnetische Strahlung aus dem UV oder aus dem sichtbaren Bereich verwenden. Dann können Sie natürlich über UV-Wiss-Spektroskopie was über die elektronische Struktur Ihrer Moleküle lernen. Deswegen ist es wichtig. Jetzt haben wir auch eine Reihe von Life-Sciencern hier im Raum Und für die gibt es einen Aspekt, der in dieser elektronischen Spektroskopie besonders wichtig ist. Das ist nämlich die Fluoreszenzspektroskopie. Das kennen Sie aus allen möglichen biologischen Anwendungen, wenn Sie wissen wollen, wie, ich weiß nicht, irgendein Transport mit irgendwelchen kleinen molekularen Maschinen auf irgendwelchen Aktinfilamenten funktioniert. Dann gibt es beeindruckende Filmchen, wo Sie irgendwie so Leuchtpunkte durch die Gegend flitzen sehen in der Zelle. Und dann kann man sich fragen, wie ist es überhaupt möglich, einzelne Moleküle sichtbar zu machen? Und die Antwort darauf ist mittels Fluoreszenzmikroskopie. Und auch das erkläre ich Ihnen in diesem Kapitel elektronische Spektroskopie. Wir fangen mit einem einfachen Beispiel an, zweiatomares Molekül. Zweiatomares Molekül im elektronischen Grundzustand, das ist hier in diesem Bildchen gezeigt als diese Skizze in grün. Das überrascht Sie nicht so sehr, das kennen Sie schon. Das ist so ein Morse-Potential, wo aufgetragen ist die Energie über der Bindungslänge. Und dann ist sogar auch noch angedeutet mit diesen horizontalen Strichen, die Sie kaum noch erkennen können, das sind die Energieeigenwerte für die Schwingungsenergie in diesem Morse-Potential. Und jetzt können Sie sich vorstellen, können wir das Molekül elektronisch anregen, dann steigt die Energie in diesem Molekül und Sie sehen, dass wir zum Beispiel so eine hellblaue oder so eine dunkelblaue, gelbe oder rote Kurve bekommen. Was Sie in dieser Skizze ablesen können, ist, dass ein allgemeiner Trend ist, dass mit elektronischer Anregung erstens die Bindungslängen länger werden. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass das Potentialminimum dieser gelben Kurve hier bei einem größeren Kern-Kern-Abstand liegt als das Potentialminimum für den elektronischen Grundzustand. Bindungslängen werden länger. Der zweite Befund ist, dass Schwingungsfrequenzen in den Molekülen niedriger werden. Das erkennen Sie daran, dass das Potential nicht mehr so steil ist, sondern flacher wird. Also sehen Sie sehr hübsch, wenn Sie zum Beispiel wieder vergleichen, gelb und grün, dann wird das Potential hier breiter, flacher und deswegen sind die Schwingungsenergien oder die Schwingungsfrequenzen nicht mehr so groß. Und der dritte Befund ist, dass wenn Sie ein Molekül elektronisch anregen, dass es im Allgemeinen dann eine niedrigere Dissoziationsenergie hat. Sie brauchen nicht mehr so viel Energie aufzubringen, um das Molekül zur Dissoziation zu bringen. Und das sehen Sie natürlich daran, dass hier diese Energie bis zur Dissoziation jeweils kleiner wird. Und was wir uns jetzt angucken wollen, ist, dass wir Übergänge von dem elektronischen Grundzustand in angeregte Niveaus anschauen wollen. Erstmal die Frage, warum eigentlich vom elektronischen Grundzustand, hatten wir schon diskutiert. Boltzmann-Statistik, wenn Sie UV-Wiss-Strahlung brauchen, um vom Grundzustand in ein angeregtes Niveau zu kommen, können Sie sicher sein, dass es bei vernünftigen Temperaturen thermisch keinesfalls angeregt ist. Und deswegen ist die Idee, vom elektronischen Grundzustand aus zu starten. Wir können sogar noch genauer werden. Es ist auch sinnvoll, dass Sie sagen, Sie starten im Schwingungsgrundzustand des elektronischen Grundzustands, weil selbst für die Anregung des ersten angeregten Schwingungszustands die thermische Energie nicht ausreicht. Gut. Jetzt könnten wir ausrechnen, das Übergangs-Dipolmoment für den Übergang bei elektronischer Anregung. Dazu möchte ich Sie gerne noch mal daran erinnern, dass die Wellenfunktion, mit der wir so ein Molekül beschreiben, eigentlich schon ziemlich kompliziert ist. Die Wellenfunktion Psi hängt ab von vielen Koordinaten R1, R2, R3 und so weiter bis Rn. Das sind die Koordinaten der ganzen Elektronen. Und dann haben Sie natürlich auch noch die Kernkoordinaten Groß R1, Groß R2. Ich wollte mich eigentlich hier zunächst mal auf zwei atomare Moleküle beschränken, aber im Allgemeinen haben Sie viele Kerne bis Rm. Und dass Sie nochmal, also es sind 3, 6, 9, 12, was weiß ich, unheimlich viele Dimensionen, in der diese Funktion definiert ist. Und wir hatten, ich erinnere Sie daran gern nochmal, schon mal dieses Problem diskutiert beim Heliumatom, wo sie zwei Elektronen hatten und da war die Wellenfunktion, die elektronische Wellenfunktion im Heliumatom von 6 Koordinaten abhängig, nämlich von 3 Koordinaten für das erste Elektron und von 3 Koordinaten für das zweite Elektron. Und die Interpretation ist einfach. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron hier und das zweite Elektron hier zu finden, dann müssen Sie die Wellenfunktion für diese sechs Koordinaten quadrieren, das Betragsquadrat bilden und sehen dann ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, die beiden Elektronen in dieser Konfiguration zu finden. Deswegen brauchen Sie eine so hochdimensionale Wellenfunktion. Und so ist es auch für das Molekül hier. Wir machen allerdings jetzt eine Näherung, das ist die kennen Sie schon. Das ist die Born-Oppenheimer-Näherung. Und die Born-Oppenheimer-Näherung sagt, dass Sie bei elektronischer Anregung die elektronische Wellenfunktion ändern, aber die Kerne aufgrund ihrer viel höheren Masse entkoppelt sind von dieser elektronischen Wellenfunktion. Und dann kann ich die Wellenfunktion schreiben, Psi ist gleich Psi elektronisch. Und diese elektronische Wellenfunktion hängt ab von den Koordinaten der Elektronen, R1, R2 und so weiter bis Rn, aber gilt dann eben für einen festen Kernabstand. Deswegen haben wir hier dann die Koordinaten R1 fest, R2 fest und so weiter bis Rm fest. Und dann können wir, um die Kernkoordinaten noch zu berücksichtigen, hier dran eine Schwingungswellenfunktion, Phi Schwingung dran multiplizieren und die hängt dann nur von den Koordinaten R1 bis Rm ab. Das Übergangsdipolmoment machen wir ganz analog zur Schwingungsspektroskopie. μIF ist gegeben als Psi F Stern R1 bis Rn und Groß R1 bis Groß Rm. Dann haben wir hier den Dipolmomentoperator μ. Der ist im Fall der elektronischen Anregung gegeben als schreibe ich an die nächste Tafel und dann haben wir hier Psi R1 bis Rn und R1 bis Rm dτ. Jetzt können wir uns das μ nochmal aufschreiben. Dieser Dipolmomentoperator ist gegeben als minus e Summe über alle Elektronen i gleich 1 bis n ri. Also ist klassisch das Dipolmoment. Und jetzt können wir μIF aufspalten, weil Sie sehen, dass dieser Operator μ nur auf elektronische Koordinaten wirkt. Das heißt, wir können die Kernkoordinaten, wenn wir die Aufsplittung nach Born-Oppenheimer gemacht haben, separat behandeln und bekommen dann Integral Phi F Stern schwingend von R1 bis Rm Phi i schwingend von R1 bis Rm dτ mal Integral und das enthält jetzt eben den elektronischen Teil Psi f Stern elektronisch μ Psi i elektronisch dτ. Dieser zweite Teil hier ist kompliziert, den gucken wir uns überhaupt nicht an, aber wir gucken uns die erste Zeile an und diese erste Zeile führt zu dem, was man Frank-Conten-Faktor nennt. erste Zeile. Der Frank-Conten-Faktor s² ist das Betragsquadrat des Integrals phi f Stern phi i d tau. Und es gilt wieder die Argumentation, ein Übergang findet eben nur dann statt, wenn das Übergangsdipolmoment ungleich 0 ist und findet umso stärker statt, je größer das Übergangsdipolmoment ist. Und deswegen ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs eben gegeben durch diesen Frank-Conten-Faktor. Und das würde ich Ihnen gerne im Bildchen zeigen. Oder, ja doch, vielleicht zeige ich es am einfachsten am Bild. Hier sehen Sie beispielhaft den Übergang von einem elektronischen Grundzustand in Gelb zu einem elektronisch angeregten Zustand in Rot. Der Übergang startet im Schwingungsgrundzustand Boltzmann. Eingetragen sind die Wellenfunktion phi schwingend als Lösung des harmonischen Oszillators. Da sehen Sie hier eine, oder es sieht ähnlich aus wie eine Sinushalbwelle, sieht ähnlich aus wie zwei Sinushalbwellen und so weiter. Das kennen Sie natürlich, ja, das sind die hermitischen Polynome multipliziert mit der E-Funktion von x². Und genauso sind hier oben auch die Schwingungswellenfunktionen eingetragen. Jetzt gucken wir uns an, dieses Spektrum hier, das ist das Absorptionsspektrum im UV-Wiss-Bereich. Und da sehen Sie, gibt es Übergänge von 0 nach 0. Das ist der Übergang vom Schwingungsgrundzustand zum Schwingungsgrundzustand. Es gibt den Übergang von 0 nach 1, der Übergang vom Schwingungsgrundzustand zum ersten angeregten Schwingungszustand und so weiter. Und Sie sehen, dass die äquidistant sind, diese Banden. Das liegt daran, dass die Energien der Schwingungsniveaus äquidistant sind. Und Sie sehen, dass offensichtlich die Wahrscheinlichkeit für den Übergang 0,4, dass diese größer ist als die Wahrscheinlichkeit für den Übergang von 0 nach 0. Und das liegt am Frank-Conten-Faktor, denn der Überlapp für der Schwingungsfunktion im Ausgangs- und Endzustand ist größer für 0,4 als für 0,0. Das würde ich Ihnen gerne nochmal an die Tafel kritzeln, warum das so ist. Dazu brauche ich ein bisschen Ihre Fantasie. Ich versuche mal die Situation für den Übergang 0,0 hinzumalen. Da habe ich eine Wellenfunktion im Ausgangszustand, die etwa so aussieht, und eine Wellenfunktion im angeregten Zustand, die etwa so aussieht. Das sind die beiden Wellenfunktion im Schwingungsgrundzustand, einmal in Gelb, einmal in Rot. Die sind zueinander verschoben, weil das rote Morse-Potential verschoben ist, so wie Sie es gehört. Wir hatten besprochen, dass die Bindungslängen für die elektronisch angeregten Zustände länger werden. Jetzt möchte ich gerne den Frank-Conten-Faktor hierfür ausrechnen. Kann ich nochmal hier gucken? Das kennen Sie schon, das ist das Überlapp-Integral. Ich multipliziere diese beiden Funktionen und bilde das Integral. Und wenn Sie gucken, wenn Sie diese beiden Funktionen multiplizieren, kriegen Sie als Ergebnis bis ungefähr hierhin alles 0, weil die eine Funktion 0 ist, etwa so. Dann hat die Funktion hier endliche Werte und hier endliche Werte. Deswegen kriege ich einen Peak, aber dann ist hier die Funktion schon wieder 0. Und dann habe ich hier ein kleines Überlapp-Integral. Anders sieht die Situation aus für den Übergang von 0 nach 4. Da habe ich irgendwie sowas. Multipliziert mit sowas. Und da sehen Sie schon, diese beiden Peaks hier überlappen wunderbar. Ah, ich hätte das hier hinmalen müssen. Und dann bekomme ich aber eben hier dieses Überlappintegral raus, was größer ist als das Überlappintegral für den 0,0-Zustand oder den 0,0-Übergang. Und deswegen ist der Übergang 0,4 eben intensiver im Spektrum. Können Sie dazu eine Frage stellen? Ja, bitte. Ah, das ist, glaube ich, Initial und Final. Ich habe mich da an den Engel Read gehalten. Das heißt, es ist der Ausgangszustand und der Endzustand. Genau. Sie hätten aber auch natürlich irgendwelche anderen Symbole nehmen können. Also vielleicht nochmal, um das ein bisschen zu verknüpfen, diese elektronisch angeregten Zustände, da steckt dahinter, dass sie eben Übergänge haben von Molekülorbitalen in irgendwelche anderen Molekülorbitale, bei denen sie Elektronen anregen, und zwar eben die Elektronen, ja, die in den hohen Molekülorbitalen sitzen. Wenn wir jetzt zu mehr atomaren Molekülen kommen, also weg von diesem einfachen Beispiel der zwei atomaren Moleküle, wird die Sache natürlich komplizierter. Man kann die Sache aber schnell wieder vereinfachen, indem man sieht, dass es bestimmte Einheiten in den Molekülen gibt, zum Beispiel irgendwelche bestimmten Bindungen, die sie besonders gut elektronisch anregen können. Diese Einheiten nennt man Chromophore, haben Sie sicher auch schon gehört. Das sind die, die besonders effizient Photonen absorbieren und dann photophysikalische Eigenschaften haben, die man zur Spektroskopie und zur Fluoreszenz nutzen kann. Das ist hier gezeigt, in diesem sehr, sehr wichtigen Bild. Man nennt es Jablonski-Diagramm, und es ist ein rein schematisches Bildchen. Sie sehen, hier ist aufgetragen Energie, und dann haben wir unseren molekularen Grundzustand hier. Der ist getauft S0. S0 steht, also die 0 steht für Grundzustand, und das S steht für Singulett. Das heißt, die Spinwellenfunktion hat S gleich 0, wobei S der Gesamtspin ist. Und dann sehen Sie aufgetragen, hier mit den schwarzen Linien, angeregte Schwingungsniveaus. Dann, auch rein schematisch gezeichnet, gibt es einen elektronisch angeregten Zustand, der ist immer noch ein Singulett-Zustand, bekommt dann aber als Index eine 1, der S1-Zustand. Auch hier haben wir wieder Schwingungsniveaus. Und dieses Bildchen holen Sie immer raus, wenn Sie irgendwie elektronische Spektroskopie erklären wollen oder wenn Sie Fluoreszenz oder Phosphoreszenz erklären wollen. Was Sie da sehen ist, dass wir zunächst mal absorbieren können. Das heißt, wir stellen Photonen zur Verfügung. Der Chromophor in Ihrem Molekül absorbiert diese Photonen und wird dadurch angeregt in den S1-Zustand. Sie sehen, die Absorption startet immer im Schwingungsgrundzustand von S0, deswegen, weil die Boltzmann-Verteilung uns vorhersagt, dass nur dieser Zustand nennenswert populiert ist. Und dann kriegen Sie eben eine Absorption in die verschiedenen Schwingungsniveaus des angeregten Zustands. Dann findet ein Prozess statt, den man als strahlungslose Relaxation, manchmal auch als interne Konversion bezeichnet. Sie sehen, das ist hier durch so einen komischen orangen Pfeil dargestellt, innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit fallen die angeregten Schwingungszustände wieder zurück in den Schwingungsgrundzustand, aber immer noch elektronisch angeregt. Und jetzt findet ein Prozess statt, den man als Fluoreszenz bezeichnet. Und diese Fluoreszenz startet eben im Schwingungsgrundzustand des elektronisch angeregten Zustands und landet jetzt in den verschiedenen Schwingungsniveaus des elektronischen Grundzustands. Die Intensität für die einzelnen Übergänge, also wo habe ich starke Absorptionsbanden, wo habe ich schwache Absorptionsbanden, beziehungsweise wo habe ich starke Fluoreszenz, wo habe ich schwache Fluoreszenz, die rechnen Sie über den Frank-Conton-Faktor aus. Können Sie sehen, dass die roten Pfeile länger sind als die gelben Pfeile? Da müssen Sie ein bisschen drauf gucken. Wir können vielleicht fangen wir so an. Es gibt einen gelben Pfeil, der ist genauso lang wie ein roter Pfeil. Das ist der, der von 0 nach 0 geht. Also hier startend bei 0, endend bei 0. Dieser rote Pfeil, den gibt es auch in Gelb. Das ist der startend von 0, endend auf 0. Alle anderen roten Pfeile sind länger als dieser 0-0-Pfeil. Das sehen Sie hier. Alle anderen gelben Pfeile sind kürzer als der 0-0-Pfeil. Was habe ich jetzt so mit den Längen von diesen Pfeilen? Die Länge dieser Pfeile sind ein Maß für die Energie des Übergangs. Ein langer Pfeil bedeutet, ich habe Photonen mit hoher Energie involviert. Ein kurzer Pfeil bedeutet, ich habe Photonen mit niedriger Energie involviert. Ist die Wellenlänge der Absorption oder der Fluoreszenz länger? Ja? Die Fluoreszenz ist länger, also niederenergetischer, als die Anregung. Genau, das sieht man, weil die gelben Pfeile kürzer sind. Und das ist genau der Effekt, den Sie ja zum Beispiel in der Disco nutzen, wenn Sie Schwarzlicht haben und irgendwie so einen Leuchtetop anhaben. Das ist Fluoreszenz. Sie regen mit Schwarzlicht an. Das ist im UV-Bereich, das können Sie nicht sehen, deswegen Schwarzlicht, ist relativ hochenergetisch. Die Photonen werden absorbiert, dann findet sozusagen in dem Textil innere Konversion statt und dann haben Sie Fluoreszenz, die ist verschoben zu längeren Wellenlängen und zwar geschickterweise so, gerade dass Sie jetzt im sichtbaren Bereich sind und deswegen sehen Sie dann leuchtend aus. Das ist Fluoreszenz. Ich zeige mal, guck mal, ob ich da noch ein anderes. Genau, das sieht man hier. Und also kaufen Sie sich Ihre Klamotten so, dass Sie hier absorbieren und hier emittieren, sodass hier UV-Licht ist und hier sichtbares Licht. Dann kriegen Sie diesen Schwarzlichteffekt zustande. Was sieht man hier noch? Man sieht, dass der 0-0-Übergang sowohl in der Absorption als auch in der Fluoreszenz auftaucht. Das liegt daran, dass eben der 0-0-Pfeil in Rot auch der 0-0-Pfeil in Gelb ist. Und dann sehen Sie, dass die Spektren einigermaßen symmetrisch aussehen. Das nennt man Kasha-Regel. Das ist genau dann der Fall, wenn die Abstände der Schwingungsniveaus gleich sind mit den Abständen der Schwingungsniveaus im S1-Zustand. Sie sehen, dass Sie unterschiedlich intensive Peaks haben und das liegt an den Frank-Conton-Faktoren. Also der Frank-Conton-Faktor für den Übergang 0,4 oder 4,0 ist besonders groß, der Frank-Conton-Faktor für den Übergang 0,0 ist eher kleiner. Das liegt daran, dass Sie eben einen kleinen Überlapp haben in den Wellenfunktionen. Wo hatten Sie gesehen? Hier einen kleinen Überlapp für die Wellenfunktion 0, 0 und einen größeren Überlapp für die Wellenfunktion 0, 4. Bevor wir Pause machen, hätte ich dazu eine Verständnisfrage. Und zwar ist ja hier dieser Übergang eingetragen als schwarzer Pfeil, der senkrecht nach oben geht. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ich male diesen Pfeil so, dass der vom Wellenfunktionsmaximum in Gelb zum Wellenfunktionsmaximum hier in Rot läuft. Dann wäre der zwar nicht mehr vertikal, aber ich hätte vielleicht dann irgendwie die Maxima zueinander gebracht. Das funktioniert nicht. Warum muss der Pfeil vertikal sein? Was ist die physikalische Argumentation dahinter? Ah, lohnt sich diese Frage gestellt zu haben? Ja, was? Der Abstand wovon? Also, Entschuldigung, ich mache es nochmal besser. Richtig, Sie haben völlig recht, der Abstand muss gleich bleiben. Aber welcher Abstand? Dieser Abstand groß R. Und was ist das für ein Abstand? Was sagen Sie? Das ist der Kern-Kern-Abstand. Und jetzt können Sie ein Schlagwort loswerden, warum bei elektronischer Anregung der Kern-Kern-Abstand der gleiche bleibt. Das Schlagwort wäre, wollen Sie sagen? ist Born-Oppenheimer. Ja? Die Born-Oppenheimer-Ernährung sagt gerade, dass, weil die Kerne so viel schwerer sind, bei der elektronischen Anregung die Kerne erstmal nicht berücksichtigt werden und deswegen der Kern-Kernabstand der gleiche bleibt und deswegen muss dieser schwarze Pfeil hier senkrecht nach oben zeigen. Gut, dann ist das eigentlich ein schöner Übergang in die Pause. Machen wir um 10 vor 11 weiter. Bis gleich. Ich wurde gerade gefragt, ob ich irgendein Übungsbuch empfehlen kann. Die Idee ist, dass die Übungsaufgaben, die wir Ihnen anbieten, natürlich schon relativ weit fortgeschritten sind. Das heißt, eventuell wollten Sie vielleicht einfachere Dinge auch noch üben. Und natürlich gibt es dafür Übungsbücher. Allerdings muss ich zugeben, bin ich da nicht besonders gut informiert. Ich hatte versprochen zu recherchieren, aber vielleicht kann von Ihnen jemand schon empfehlen. Gibt es irgendwo ein Arbeitsbuch mit Lösungen, was Sie empfehlen können? Bei Atkins gibt es ein Übungsbuch, da sind Aufgaben und Lösungen. Ja, Engel Reed hat Aufgaben ohne Lösung. Was Engel Reed hat, sind solche Beispiele, wo man sozusagen die Unterhälfte zudecken kann, dann die Aufgabe anhand des Beispiels nachvollziehen kann. Noch weitere Tipps? Okay, dann bleiben wir zunächst beim Atkins-Übungsbuch. Ich würde noch mal rumgucken. Wir haben, das sollten Sie wissen, Frau Dr. May in der Bibliothek. Sie ist extra zuständig für Chemie. Sie ist zum Beispiel auch immer diejenige, die das Geld locker macht, wenn ich sage, wir brauchen mehr Bücher. Und wenn Sie solche Fragen haben, können Sie tatsächlich einfach in die Bibliothek oder am allerbesten Termin mit Frau May vereinbaren und sich beraten lassen. Die freut sich riesig, weil sie extra dafür da ist und ihr Angebot oft nicht wahrgenommen wird, weil die Leute es gar nicht wissen, dass es das gibt. Ja? Also wenn Sie Bibliotheksberatung in der Chemie brauchen, dann gehen Sie zu Frau Dr. May, deren Vorname mir gerade entfallen ist. Nicht Elisa May aus der Biologie, sondern Frau May aus der Bibliothek und die kann Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Und ich werde vielleicht einfach mal Frau May anrufen und diese Übungsbuchfrage stellen. Gut, dann waren wir hängen geblieben bei eine Frage, ja. Bornstein ist auch keine mehr, ja. Ja, das liegt vermutlich daran, dass ich in PC3 auch erzählt habe, klausurrelevant Bornstein. Ja, wir können welche kaufen, Sie werden die nicht brauchen, aber machen wir trotzdem, ja. Okay, wir waren bei diesem Fluoreszenzschema hier und ich hatte Ihnen das erklärt, nicht unbedingt, weil ich Ihr Disco-Vergnügen erhöhen möchte. Ah, Sie haben vorhin noch eine Frage, ja? Perfekt. Wichtiger Punkt. Schwingungsspektroskopie in diesem Bildchen hier würde stattfinden zwischen zum Beispiel diesem Niveau und diesem Niveau. Also auf viel, viel kleineren Energieskalen. Und das ist der Grund, warum Sie, wenn Sie elektronische Spektroskopie machen wollen, von hier nach hier, brauchen Sie UV-Vis, während Sie für die Spektroskopie von hier nach hier eben Infrarot brauchen. Wenn Sie jetzt diese Frage schon gestellt haben, es gibt noch ein anderes Bildchen, was ich Ihnen da eigentlich zeigen muss, nämlich dieses hier. Hier sehen Sie die Schwingungsniveaus und in Rot zusätzlich eingetragen die Rotationsniveaus. Und dann sehen Sie natürlich ganz analog wieder, will ich Schwingungsspektroskopie betreiben, muss ich von n gleich 0 nach n gleich 1 gehen, IR-Licht. Will ich Rotationen anregen, muss ich nur von J gleich 0 nach J gleich 1 gehen. Das ist viel, viel kleiner auf dem energetischen Maßstab. Das wäre Mikrowellenanregung. In der Schwingungsspektroskopie, und da kommt jetzt Ihre Frage ins Spiel, habe ich aber beim Übergang von n gleich 0 nach n gleich 1 eventuell auch noch eine Anregung des Rotationsniveaus. Tatsächlich, ohne jetzt da zu viel zu sagen zu wollen, gilt natürlich auch bei Schwingungsanregung Drehimpulserhaltung. Und Photonen haben einen Spin mit S gleich 1. Wenn Sie ein Photon absorbieren, muss dieser Spin mit S gleich 1 irgendwo hin. Und der geht dann in Rotation des Moleküls. Und deswegen sehen Sie Rotationsspektrum, wenn Sie genau hingucken, so aus. Das ist also irgendwie das Schwingungsspektrum. Und dann sehen Sie hier lauter einzelne Rotationsübergänge bei den verschiedenen mit verschiedenen Rotationsquantenzahlen. Oder anders gesagt, bei der Schwingungsspektroskopie müsst ihr im Hinterkopf haben, gibt es eine Rotationsfeinstruktur und bei der elektronischen Spektroskopie gibt es eine Schwingungsfeinstruktur. jetzt nochmal, warum halte ich Fluoreszenz für so wesentlich? Weil Sie damit Einzelmolekülmikroskopie machen können. Und wie funktioniert das? Sie brauchen irgendeinen fluoreszierenden Farbstoff, mit dem Sie Ihr Molekül markieren. Das kann irgendwas Kleines sein, was Sie mit chemischen Tricks an Ihr Molekül dranhaften. Noch eleganter ist, wenn Sie ein biologisches Experiment machen wollen, dass Sie in zum Beispiel E. coli ein Protein exprimieren, aber das Ganze dabei genetisch so verändern, dass Sie das Protein exprimieren mit einem zum Beispiel GFP, Green Fluorescent Protein, fusioniert. Dann haben Sie, Sie machen das gerade oder ist das Ihr Lieblingsprotein oder nein, okay. Und dieses GFP, was an Ihrem Zielmolekül dran fusioniert ist, das ist jetzt eben fluoreszent. Jetzt können Sie Ihre Zellen unter dem Mikroskop beobachten und natürlich sind die einzelnen Moleküle viel zu klein, als dass Sie die unter dem Mikroskop sehen können. Wenn Sie jetzt aber nur ganz wenige Moleküle haben, die fluoreszieren, dann können Sie einen Trick machen. Und zwar, Sie regen mit starkem Licht an, was im Bereich der Absorption von GFP liegt. Dann bauen Sie einen Filter ein, der in dieses starke Anregungslicht wieder wegfiltert und sehen dann nur noch, weil bei einer anderen Wellenlänge, geht also durch den Filter durch, das Fluoreszenzlicht der einzelnen markierten Moleküle. Und die können Sie dann beobachten und so funktioniert Einzelmolekülmikroskopie. Und das ist natürlich in den ganzen Life Sciences ein wahnsinnig wichtiges Tool, was alle möglichen Gruppen hier im Haus anwenden. So funktioniert Fluoreszenz. Vielleicht noch in Andenken an meinen ehemaligen Kollegen Dominik Wöll, der an dieser Stelle, weiß ich, immer gesagt hat, wenn Sie in einem Fußballstadion sind und ein Glühwürmchen suchen, dann sollten Sie das Flutlicht nicht einschalten, sondern ausschalten, weil Sie dann das Glühwürmchen gut sehen. Und genau das ist der Trick in der Fluoreszenzmikroskopie. Sie müssen mit einem starken Licht anregen. Und in diesem starken Licht sehen Sie natürlich kein einzelnes Molekül mehr. Weil aber die Wellenlänge der Anregung in diesem Bereich sich unterscheidet von dem Fluoreszenzsignal, was Sie interessiert, können Sie vor Ihrem Mikroskop so eine Art Farbfolie packen, die Ihnen alles in diesem Wellenlängenbereich wegfiltert und nur noch das Fluoreszenzsignal durchlässt. Und das entspricht dann dem Glühwürmchen im dunklen Stadion, was Sie dann eben sehen können. Und damit können Sie dann diese Einzelmolekülgeschichten machen. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Prozess, den man in diesem Jablonski-Diagramm sehen kann. Das ist der Effekt auf dieser Seite. Und zwar kann nach Anregung in den angeregten Singulate-Zustand unter Umständen ein Prozess stattfinden, der heißt Inter-System-Crossing. Und dieses Inter-System-Crossing führt in einen anderen elektronischen Zustand mit einem anderen Gesamtspin. Das S steht für Singulate und bedeutet, der Gesamtspin ist 0. Das T hier steht für Triplet. Und das heißt, der Gesamtspin ist 1. Also Sie haben dann zum Beispiel die Situation, dass Sie beim Gesamtspin 0 zum Beispiel lauter Elektronen haben, die gepaart und antiparallel vorliegen. Und durch eine elektronische Anregung, den Triplet-Zustand, finden Sie dann eine Situation, wo Sie zwei Elektronen parallel vorliegen haben. Und die bilden dann zusammen einen gekoppelten Spin mit einer Spin-Quantenzahl von S gleich 1 und diese Spin-Quantenzahl S gleich 1 nennt man eben Triplet. Da haben Sie gleich eine Frage dazu. Das wäre dann eventuell nicht in einem Orbital. Sie haben ja sonst auch, also das wäre der einfachste Fall. Ja? Sie sind, wenn Sie auf Molekülorbitalebene reden, wären das zum Beispiel auf zwei verschiedenen Energieniveaus. Oder wir haben ja auch entartete Energieniveaus, wo Sie mehrere Orbitale haben und dann könnten die eben besetzt sein. Also Pauli-Prinzip ist weiter erfüllt. Allerdings müssten Sie sich dazu angucken, das Übergangs-Dipolmoment. Und für einen Übergang von einem Singlet zu einem Triplet-Gesamtspin macht Ihnen dieses Integral hier einen Strich durch die Rechnung. Mit anderen Worten, ein Übergang von Singlet zu Triplet ist im Allgemeinen sehr unwahrscheinlich. Das heißt, Inter-System-Crossing findet nicht sehr häufig statt, aber kann stattfinden. Man fasst es zusammen unter Inter-System-Crossing-Quantenausbeute, was Ihnen angibt, wie groß die Rate von den Molekülen ist, die statt Fluoreszenz zu machen, eben so ein Inter-System-Crossing machen. Dann bin ich hier in einem anderen elektronischen Zustand, Triplet 1. Dort findet innere Konversion in den Schwingungsgrundzustand statt. Und hier, jetzt findet Phosphoreszenz statt. Da bei der Phosphoreszenz die Spin-Multiplizität aber von Triplet nach Singulet geändert wird, ist das hier wieder ein Prozess, der sehr unwahrscheinlich ist. Und das bedeutet, wenn Moleküle den Übergang per Inter-System-Crossing in den Triplet-Zustand gemacht haben, sitzen sie so ein bisschen in der Falle. Die kommen hier in den Schwingungsgrundzustand, aber dieser Übergang hier, der ist unwahrscheinlich. Und deswegen ist dieser Triplet, die Lebensdauer dieses Triplet-Zustands ziemlich lang. Also die Lebensdauer des S1-Zustands ist sowas wie, keine Ahnung, 10 hoch minus 10 Sekunden oder sowas. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie lange die Triplet-Lebensdauer vor einem solchen Phosphoreszenzprozess ist? Sie haben vielleicht über Ihrem Bett auch diese Leuchtesternchen kleben, die Sie tagsüber in Anführungszeichen aufladen und die nachts dann so einen Sternenhimmel suggerieren. Oder Sie, also Sie müssen es jetzt nicht zugeben, aber Sie wissen, wovon ich rede. Ja? Und das ist ein Phosphoreszenzprozess. Und jetzt Ihre Erfahrungswerte, wie lange leuchten die noch so? Na, was weiß ich, die Nacht halt. Ja? Also das heißt, die Lebensdauer in diesem T1 scheint irgendwie sowas wie Stunden sein zu können. Und dann gibt eben dieser phosphoreszierende Aufkleber eben über Stunden hinweg mit dieses Übergangs Phosphoreszenzlicht frei. Ja, bitte? Genau. Genau. Und deswegen, also zumindest kenne ich diese Tricks von Zeiten, die sehr, sehr lang weg, vorbei sind, dass man eben irgendwie dann versucht, mit der Taschenlampe ganz dicht dran zu gehen, um eine unheimlich hohe Photonendichte zu erzeugen, zum Beispiel bei einer phosphoreszierenden Uhr, weil sie eine hohe Anregungsrate brauchen, weil nur ganz wenige Moleküle dieses Inter-System-Crossing machen. Und deswegen laden sie dann so eben ihr phosphoreszierendes Irgendwas auf und nutzen dann diese lange Lebensdauer des Triplet-Zustands. Ich interessiere mich für diesen Prozess sehr, nicht weil ich diese Leuchtebildchen so toll finde, sondern weil ich ESR-Spektroskopie betreibe. Und für ESR-Spektroskopie, also Elektronenspin-Resonanzspektroskopie, brauche ich einen Elektronenspin ungleich 0. Diese Singulet-Zustände hier, die haben einen S gleich 0. Die kann ich nicht spektroskopieren. Wenn ich aber schaffe, mein Molekül zu einem Inter-System-Crossing zu bringen, habe ich hier ein Triplet und dann kann ich ESR-Spektroskopie machen. Und wir arbeiten deswegen mit Aufbauten, bei denen wir irgendeine Probe haben, biologische, also zum Beispiel irgendwelche Proteine, die wir mit einem Laserstrahl optisch anregen und dann in einem Magnetfeld mit Mikrowellen ESR-Spektroskopie machen. Also da haben wir relativ spannende, relativ komplizierte Aufbauten. Sie merken schon, das war eine elegante Überleitung zu meinem Kapitel 17, Magnetresonanzspektroskopie. Es sei denn, Sie hätten noch Fragen zur elektronischen Spektroskopie oder Fluoreszenzspektroskopie. Ja, bitte. Sie zählen über, also wenn Sie, nehmen wir an, Sie haben ein dreifach entartetes Orbital, dann haben Sie, kennen Sie die Hundschen Regeln? Hundsche Regeln, schon mal gehört? Ja. Und dann würden Sie das auffüllen mit zunächst mal Spin-Maximierung. Erstes Elektron spin ab ins eine Orbital, zweites Elektron spin ab ins andere, spin maximiert. Dritter Spin ins dritte und dann, wenn es voll gefüllt ist, haben Sie sozusagen immer die Pärchen. Genau, also das heißt, bei nicht gefüllten Schalen würden Sie in aller Regel eine Spin-Quantenzahl von S ungleich 0 haben. Okay. Ja, die Frage war eigentlich, wie kann ich mir denn vorstellen, dass es auch parallele Spins gibt? Und wie wäre das bei entarteten Orbitalen? Und vielleicht ist es am einfachsten, ich rufe Ihnen nochmal die Folie auf, die Sie dazu schon mal gesehen haben. Also hier sehen Sie die Molekülorbitale für zwei atomare Moleküle. Da sehen Sie das zweifach entartete Pi-Orbital hier. Und jetzt füllen Sie diese Orbitale von unten mit Elektronen auf. Das heißt, Sie starten hier bei Lithium mit zwei Elektronen, dann füllen Sie auf. Und jetzt sehen Sie, hier wird jetzt so aufgefüllt, dass, und das sagt Ihnen eben die Hundschen Regeln, dass Sie beide entarteten Orbitale mit jeweils Spin-up auffüllen. Und dann erst bei Kohlenstoff hätten Sie eben wieder die antiparallele Spin-Orientierung und so weiter. Hier oben haben Sie das 1π-Sternorbital, was entartet ist. Und dann sehen Sie eben, wird es auch wieder zuerst aufgefüllt mit einer parallelen Spin-Orientierung. Und das sagt Ihnen eben, das ist jeweils der Grundzustand gezeigt. Und das zeigt Ihnen eben, dass zum Beispiel der Grundzustand von Sauerstoff einen Gesamtspin von S gleich 1 hat, ein Triplet ist und deswegen eben, ja, man sagt, paramagnetisch ist. Und natürlich ist das Pauli-Prinzip erfüllt, weil man eben den Quantenzahlunterschied im Bahndrehimpuls hat. Ja? Genau, dann hätten, also die Frage war für die Zuschauer daheim an den Bildschirmen und für Sie da oben in der letzten Reihe, die Frage ist, was ist, wenn ich drei entartete Orbitale habe und drei Elektronen, nein, vier Elektronen, dann hätte ich. Zwei Orbitale mit jeweils einem Elektron und ein Orbital mit zwei Elektronen. Die zwei Elektronen kompensieren sich zu Null weg und dann habe ich zwei parallel orientierte Elektronen und die bilden zusammen, koppeln zu einem Spin von S gleich 1. Und vielleicht muss ich das noch sagen. S gleich 1 nennt man Triplet. Das habe ich Ihnen vorhin einfach so in den Kopf geworfen. Warum nennt man S gleich 1 Triplet? Weil Sie zu dem S gleich 1 eine Magnetquantenzahl ms haben und für S gleich 1 kann ms plus 1, 0 oder minus 1 sein. Das sind diese drei Zustände der Magnetquantenzahl und das 3 sind immer das Triplet. Und Singulet wäre für S gleich 0, da hätten Sie nur ms gleich 0 möglich, deswegen nennt man das Singulet. Dann wäre die Transferfrage jetzt an Sie, wie würde man denn einen S gleich 1/2 Zustand nennen? Würde man ein S gleich 1/2 Zustand würde man Duplet nennen, weil Sie da die Möglichkeit haben für ms gleich plus 1/2 und ms gleich minus 1/2. Ich möchte gerne kommen zu Kapitel 17, Magnetresonanzspektroskopie. 18, Entschuldigung, 18. Und ich würde mit Ihnen folgenden Deal machen, da die Zeit schon weit fortgeschritten ist. Klappen Sie Ihre Hefte zu, schreiben Sie nichts auf. Alles, was Sie aufschreiben müssen, würde ich Ihnen nächstes Mal noch sagen. Hören Sie einfach nur kurz zu. Magnetresonanzspektroskopie ist die wichtigste Spektroskopieart, die es gibt, um was über Struktur und Dynamik von Molekülen zu lernen. Und unter den verschiedenen Magnetresonanzspektroskopiearten ist die herausragend wichtigste, die Kernspinresonanzspektroskopie. Praktisch jede Analytik, die Sie machen, basiert auf Kernspinresonanzspektroskopie. Wenn Sie sich irgendeine Doktorarbeit angucken von irgendjemandem, der mit physikalischer Chemie überhaupt nichts am Hut hat, ich kriege ganz, ganz wenige auch manchmal zum Begutachten, zum Beispiel irgendeine Synthese in der Arbeitsgruppe von Stefan Mecking, dann sind es irgendwie 250 Seiten Bücher. Und davon sind die letzten 80 Seiten nur NMR-Spektren, nur Nuclear Magnetic Resonance-Spektren, weil sie damit eben belegen können, dass das, was sie synthetisiert haben, auch das ist, was sie synthetisieren wollten. Das Ganze funktioniert, indem sie die Kernspins, die sich in dem Material befinden, nutzen. Jetzt haben wir den Begriff des Kernspins noch gar nicht definiert, aber Sie können erahnen, wie der Hase läuft. Elektroden haben einen Spin, nämlich alle Elektroden haben eine Spin-Quantenzahl von s gleich 1/2 und auch Kerne, Atomkerne, tragen einen solchen Spin, zumindest manche. Und am bekanntesten zum Beispiel ist das Proton, das hat einen Spin von einem Kernspin von 1/2. Damit wir es nicht mit dem Elektronenspin verwechseln, schreiben wir da nicht S, sondern groß I. Also die Kernspin-Quantenzahl I wäre für Proton zum Beispiel 1/2. Die Kernspins haben für ihren chemischen Alltag keine wahnsinnige Bedeutung. Für sie ist es eigentlich irrelevant, ob sie welches Isotop sie verwenden, also ob sie zum Beispiel ein Proton oder ein Deuteriumkern irgendwo einbauen. Aber sie können diese Kernspins als Sonden verwenden, die ihnen was erzählen über die Umgebung, in der sich dieser Atomkern befindet. Und das können sie nutzen, um Kenntnisse über die Struktur und Dynamik von Molekülen zu bekommen. Jetzt heißt das Ding Magnetresonanzspektroskopie. Und dieses Resonanz ist ein bisschen gemein, weil die Magnetresonanzspektroskopie ein bisschen anders funktioniert als die anderen Spektroskopiearten. Die anderen Spektroskopiearten funktionierten so: Sie haben irgendwo ihre Moleküle, sie lassen elektromagnetische Strahlung drauffallen, gucken, wie viel kommt am anderen Ende raus und sagen dann, ah, so viel wurde absorbiert. Das funktioniert bei Magnetresonanzspektroskopie ein bisschen anders und deswegen muss ich da ein bisschen ausholen, was die Erklärung angeht. Dieses Bild habe ich nicht ich gemacht, sondern der Charco Coolidge, der mit mir zusammen mal so einen NMR-Spezialkurs gegeben hat. Und das soll diese Folie erstmal zeigen. NMR-Spektroskopie ist in der Lage, irgendwelche Moleküle in irgendwelcher Soße zu identifizieren, anhand solcher Spektren hier. Und Sie sehen schon, diese Spektren sehen relativ kompliziert aus und unterscheiden sich eben je nach Molekül. Ich glaube, es gab noch ein anderes Beispiel, genau hier, wo Sie eben ein anderes solches Spektrum sehen. Und wir müssten jetzt diskutieren, wie kann ich so ein Spektrum messen und wie kann ich dann so ein Spektrum einem solchen Molekül zuordnen. Dieser zweite Teil, wie kann ich anhand eines solchen Spektrums herausfinden, dass das Molekül so aussieht, diesen Teil werde ich innerhalb dieser Vorlesung nicht abdecken. Dafür gibt es einen Kurs, der heißt Spektreninterpretationskurs. Hatten Sie mit dem schon Kontakt? Nein. Das heißt, ich müsste mich auch darum kümmern, um herauszufinden, wann Sie diesen Kurs zum Beispiel als Schlüsselqualifikation oder wie auch immer besuchen könnten. Sie wissen das? Genau, also es ist so, dass die physikalische Chemie, also zum Beispiel Andreas Zumbusch, die Karin Hauser und ich sagen, wir sind nicht gut geeignet dafür, um diesen Spektreninterpretationskurs zu lehren, weil wir das in unserer täglichen Arbeit gar nicht machen. In der täglichen Arbeit machen das die Leute aus den synthetischen Fächern und die müssen jetzt einfach organisieren, wie sie diesen Kurs ihnen anbieten. Von uns kriegen sie beigebracht, und in dem Fall sogar von mir, wie kann ich dafür sorgen, dass ich so ein Spektrum messen kann. Und dass dann diese Peaks mithilfe der goldenen Regeln, wenn links 4 und rechts 3 Peaks sind, dann weiß ich automatisch schon, dass das ist. Dass diese Regeln, die kenne ich nicht und bringe sie Ihnen deswegen auch nicht bei. Man kann in der Magnetresonanzspektroskopie zweidimensionale Spektren aufnehmen. Dann sehen Sie, tauchen hier irgendwelche bunten Peaks auf. Und es macht es leichter herauszufinden, um was für ein Molekül es sich handelt, welche Struktur das hat. Man kann das auch machen für komplexere Moleküle, irgendwie so ein Protein. Dann sehen Sie natürlich, wird auch dieses Spektrum hier ziemlich komplex. Die Frage ist, kann ich das dann irgendwie besser sichtbar machen? Das kann ich in dem Fall hier sogar mit einem dreidimensionalen Spektroskopie-Experiment, wo ich dann innerhalb eines dreidimensionalen Parameterraums irgendwelche Peaks sehe und daraus kann ich dann Rückschlüsse auf Proteinstrukturen zum Beispiel schließen. Was messe ich da eigentlich? Ich hatte schon gesagt, es gibt einen Kernspin Und dieser Kernspin wird in ein äußeres Magnetfeld gebracht. Und dieser Kernspin funktioniert ähnlich wie ein Stabmagnet. Das kommt Ihnen zunächst ein bisschen komisch vor. Sie sehen aber sofort den Zusammenhang, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine Spule haben, durch die Sie einen elektrischen Strom schicken. Dann haben Sie Elektronen, die sich auf einer Kreisbahn durch diese Spule bewegen. Und dann wissen Sie natürlich, dann wird ein Magnetfeld induziert. Das, so weit erinnern Sie sich noch, oder? Okay. Und da sehen Sie schon, da gibt es eine Verknüpfung also irgendwie zwischen dem Drehimpuls des Elektrons in dieser Spule und dem magnetischen Moment, was in dieser Spule induziert wird. Und ganz ähnlich ist es hier auch. Wir haben hier einen Drehimpuls, das ist der Spin des Kerns und damit ist rein quantenmechanisch ein solches magnetisches Moment verknüpft. Und dieses magnetische Moment, also diesen Kernspin, kann ich jetzt bringen in ein Magnetfeld und dann gibt es für einen Kernspin mit I gleich 1/2 ja zwei Einstellmöglichkeiten. Entweder MI gleich plus 1/2 oder MI gleich minus 1/2. Das ist die Orientierung des Drehimpulses entweder Spin-Up oder Spin-Down. Da das magnetische Moment verknüpft ist mit Spin-Up oder Spin-Down, gibt es zwei Möglichkeiten für das magnetische Moment, sich zum äußeren Feld einzustellen, nämlich entweder parallel oder antiparallel. Und diesen beiden Orientierungen, die haben einen Energieunterschied im magnetischen Feld. Sie sehen, wenn das Feld klein ist, ist der Energieunterschied zwischen Spin-Up und Spin-Down klein. Wenn das Feld groß ist, ist der Energieunterschied groß. Und zwischen diesen beiden energetischen Zuständen können Sie jetzt spektroskopieren. Okay, wenn Ihnen das jetzt überhaupt gar nicht gefallen hat, macht nichts. Das war sozusagen nur der Teaser, um Ihnen zu sagen, wir fangen dann nächste Woche mit Magnetresonanzspektroskopie an und dann würde ich versuchen, Ihnen das noch ein bisschen ordentlicher aufzuschreiben. Gut, für diese Woche langt's. Ich würde Sie noch mal erinnern wollen, nach Ihrer OC-Klausur, wenn Sie mal so richtig feiern wollen, dann empfehle ich Ihnen um 15.15 Uhr den Vortrag von Dario Schinderberger in A704. Und wir sehen uns dann am Mittwoch, auch um 8.15 Uhr schon. Ne? Ah ja, da bin ich gespannt. Gut, bis dahin.